Gut. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Rest des Nachmittags. Practice Statement Materiality. Und wie gesagt, die Ansage steht, wir wollen den Brief fertig bekommen. Deswegen wenig Widerspruch, aber viel Mitarbeit ist durchaus erwünscht. Herr Obst.
Ja, vielen Dank. Schönen Tag in die Runde. Tagesordnungspunkt 4, Practice Statement. Dem Fachausschuss wird ein überarbeiteter Entwurf der Stellungnahme an den ISB vorgelegt. Die Überarbeitung bezieht sich insbesondere auf die Diskussion der letzten Fachausschusssitzung, wo nochmal klargestellt wurde vom Fachausschuss, dass man das Practice Statement eher in die Richtung Non-Mandatory Guidance sieht, also eben nicht verpflichtend, aber eben mit der Klarstellung, dass man trotzdem in diesem Dokument keinen Hinweis geben sollte, dass eben das Dokument nicht notwendig ist für Compliance-Erzielung. Zum anderen wurden auch noch andere Anmerkungen und Hinweise aufgenommen von Fachausschussmitgliedern, zum Beispiel, dass in dem Practice Statement zurzeit zum Beispiel Beispiele fehlen, wie man wesentliche Fehler feststellt. Hier wurde auch vom Fachausschuss darauf hingewiesen, dass es zumindest von der SEC da entsprechende Literatur gibt mit entsprechenden zwei möglichen Ansätzen, die man prüfen muss für die US GAAP. Und hier auch der Vorschlag vom Fachausschuss, dass der ISB sich das zumindest anschauen sollte und idealerweise auch eigene Ansätze bzw. auch die Ansätze übernehmen sollte. Also in dem Sinne einige Überarbeitungen in dem Dokument, die zur Verabschiedung vorgelegt werden. Ich habe Ihnen auch noch in der Covernote eine zusätzliche Frage gestellt vor dem Hintergrund, dass es auch einige Literatur jetzt zu lesen gab zu dem Practice Statement. Einen Aufsatz hatte ich Ihnen auch mit angefügt, wo zum Beispiel die Forderung, die man auch schon mal im Fachausschuss diskutiert hat, nochmal relativ klar betont wurde, dass man sagt, also das Practice Statement an sich mag zwar eine gewisse vielleicht Lehrcharakter haben, aber es bestehen weiterhin gewisse Zweifel, dass es halt wirklich die adäquate Umsetzung von Wesentlichkeitsgrundsatz fördern würde. Und in dem Sinne wird halt in einigen Aufsätzen eben konkret gefordert, hier etwas klare, verbindliche Vorschriften anzusetzen. Wie genau die ausgestaltet werden sollten, wird immer nicht so ganz erwähnt, aber zumindest in dem einen Aufsatz, den ich Ihnen angehangen habe, wird relativ klar auch die Forderung von EFRAG unterstützt, dass man eben eher in die Richtung tendieren sollte von den ISB-Seiten, dass man halt in die IFS aufnimmt, dass halt unwesentliche Angaben nicht gemacht werden dürfen. Der Fachausschuss hatte sich ja in der Diskussion schon mal eingebracht, also es ist ja wenig operabel und hatte sich meines Erachtens eher auf die Seite des ISB gestellt und hat auch letztendlich damals diese Anpassungen in IS 1 unterstützt, wo eben der ISB darauf hinweist, jetzt in dem neu gefassten IS 1, dass man eben letztendlich durch unwesentliche Informationen auch die wesentlichen Informationen überdecken kann und dementsprechend schädlich ist für eine Fair Presentation. Der ISB ist aber nicht so weit gegangen und hat eben gefordert, dass eben ein Verbot von unwesentlichen Informationsangaben im Abschluss hinterlegt werden sollte im IS 1, weil es einfach nicht operationalisierbar hielt. Vor dem Hintergrund, bevor wir jetzt einfach nochmal zu dem überarbeitenden Entwurf der Stellungnahme gehen, ganz kurz nochmal Ihr Feedback abholen. Wie sehen Sie das vor dem Hintergrund des Practice Statements? Sollte der ISB noch schärfere Regeln einführen, um Wesentlichkeit besser anwenden zu können? Oder wie sehen Sie diese Forderung, die hier gestellt wird, dass man eben klare, zusätzliche, verbindliche Vorschriften schaffen sollte im Rahmen der IFRS? Also bevor wir jetzt zur Stellungnahme gehen, vielleicht mal ganz kurz das Feedback einholen, wie Sie letztendlich die Sichtweise sehen.
Also ich habe verstanden, dass sozusagen dieser Artikel von dem Herrn Sellhorn in die Richtung geht, zu sagen, das, was jetzt da ist, sozusagen auffordern oder zu ermuntern, Disclosure zu reduzieren, dass das nicht ausreichend ist, sondern es muss quasi auch ein Incentive oder sogar eine Strafe geben für denjenigen, der zu viel Disclosures in Anführungszeichen macht. Und wir hatten ja letztes Mal auch den Herrn Kunzelmann gehört, der da von dem Privileg und sowas gesprochen hat. Also ich bin da sehr skeptisch, so sagen wir so in der Theorie und in der Akademie, dann macht das vielleicht Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, aber ich halte es für sehr unrealistisch, tatsächlich da ein Verbot einzuführen. Ich wüsste auch nicht, wie ich das sozusagen artikulieren würde und wie ich es auch umsetzen würde. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Unternehmen, wenn sie vielleicht abstrakt oder der Meinung sind, das wäre ganz hilfreich, wie sie sich, ob sie in der Praxis sich nicht auch schwer damit täten, dann für jede Disclosure quasi nachzuweisen, dass sie wesentlich ist oder unwesentlich ist. Also halte ich für schwierig.
Ich sehe das ähnlich. Allerdings, ich weiß nicht, inwieweit man hingehen kann mit dem Hinweis, dass ich so eine Equal Balance brauche. Das heißt, dass ich nicht in einigen Bereichen eine furchtbare, kleinteilige Granularität habe und in anderen Bereichen über ganz viele Dinge hinwegfliege, beides mit dem gleichen Argument. Vielleicht sollte dieser Hinweis deutlich gemacht werden, aber dass ich jetzt entsprechend für eine zusätzliche Information, von der es gegebenenfalls schwer einzuschätzen ist, welchen Wert sie tatsächlich hat, dass in Enforcement kommt, das ist, denke ich, schwierig.
Und vielleicht da noch eins zu ergänzen, wenn ich mich selber ins ISB hineinversetzen würde und ich nehme mal, ich würde diese Forderung tatsächlich stellen, ist ja die Frage, ob ich nicht sofort ein Boomerang wäre und die Leute würden erstmal kommen und sagen, jetzt schau dir mal deine eigenen Standards an. Der Großteil dessen, was du verlangst, ist im internen Management Reporting von null Relevanz und da würden wir behaupten, dass wir steuerungsrelevante Informationen weitergeben. Also das ist halt könnte auch ein Schuss nach hinten werden.
Weitere Sichtweisen dazu, beziehungsweise die Frage, sehen Sie Anpassungsbedarf für die Stellungnahme aus der Diskussion, die hier auch in der Fachliteratur geführt wurde? Weil zurzeit ist es eher so, wie man es eben auch beim ISB sieht, dass man das weniger operationalisierbar erachtet, aber eben sehr wohl mit den Anpassungen in IAS 1 schon einen ersten Schritt gemacht hat. Und ich hatte Sie ja auch noch in der Covernote informiert, dass ja eben noch das Diskussionspapier zum Principle of Disclosure Projekt ansteht, wo man ja eben die Wesentlichkeitsdefinition eben genau auch vor diesem Hintergrund anpassen möchte, dass man eben sagt, also selbst sozusagen, dass die Information, ich hatte es auf der Covernote auf der Seite 2 nochmal hinterlegt, also dass die neue Definition dann heißt, Information is material if omitting, misstating or obscuring. It could be reasonably be expected to influence the decision that the primary users of general purpose financial make on the basis of financial information. Also in dem Sinn dieses neue, dieses or obscuring, also das heißt, das ist ja zurzeit nicht gefordert oder steht nicht in der Definition drin, sondern nur weglassen oder eben falsch darstellen. Aber eben auch wird eben dieser neue zusätzlich hinzugefügt. Also in dem Sinne, ich würde jetzt einfach jetzt aus den Rückmeldungen nehmen, dass wir eigentlich dann für die Stellungnahme keinen Anpassungsbedarf sehen.
Ich sehe das insofern auch noch schwierig vor dem Hintergrund der Diskussion, die wir letztlich über XBRL und den Level einer elektronischen Berichterstattung geführt haben. Also angenommen, ich lasse jetzt aus Materialitätsgründen den ineffektiven Anteil von Cashflow-Hedges weg. Und das sind, was weiß ich, 3 Millionen. Jetzt habe ich diesen Tag in der Taxonomie. Ja, wo ordne ich den dann ein? Fülle ich ihn in der Taxonomie trotzdem oder ordne ich irgendwo anders zu? Und dann kommt nämlich die Materialität zweiter Art, wenn ich sie dann einer anderen Position zuordne und die Aussagefähigkeit dieser anderen Position sich dadurch wieder ändert. Über welche Materialität spreche ich dann wieder? Also da sehe ich auch noch einiges an Konfliktpotenzial.
Okay, dann würde ich vielleicht übergehen zur zweiten Frage, wenn es keine Wortmeldung gibt. Also in dem Sinne die zweite Frage, eigentlich die entscheidende Frage, inwiefern Sie der Stellungnahme oder dem Stellungnahmeentwurf zustimmen, wird jetzt meine Frage an den Fachausschuss, wollen Sie nochmal die einzelnen Fragen durchgehen oder und die Covernote zuerst diskutieren oder wollen wir das alles zusammen sozusagen in einem Schritt machen und ich generell die Frage stelle, haben Sie jetzt zu dem Entwurf Anmerkungen, die hier eine Änderung bedürfen?
Machen wir es doch vielleicht einfach tatsächlich so, dass wir einmal durch die Fragen im Anhang durchgehen. Das geht ja fix. Also wenn wir nichts haben, dann gehen wir zur nächsten Frage, aber so stellen wir am nächsten sicher, dass wir da nicht irgendwas verlieren.
Okay. Ja? Würde ich jetzt, bevor wir die Fragen einfach zur Covernote, gibt es Anmerkungen zur Covernote, wo nochmal die wesentlichen Punkte herausgearbeitet werden?
Also ich habe zwar keine inhaltliche Anmerkung zu der Cover-Note, ich würde die unter dem Vorbehalt stellen, dass bei den Fragen, ich glaube, man kann ja zwei Wege gehen mit dem Practice-Statement, so wie es jetzt ist. Man kann sagen, bleibt es so, wie es ist, dann kann man das dann, verstehe ich, wenn es jetzt in der Detaillierung, in dem Detaillierungsgrad bleibt und in der Tiefe, dann kann man sagen, das wird educational. Es könnte natürlich auch sein, Plan B wäre, der ISB überarbeitet das fundamental, packt da Beispiele rein und führt da auch noch eigene Guidance zu aus, dann ist es natürlich irgendwie vielleicht dann doch wieder ein Practice-Statement. Also ich glaube, man muss dann, das hängt davon ab, was wir hinten bei den Fragen sagen. Ob wir bei den Fragen dann sagen, wir wünschen uns hier mehr Guidance oder der soll nochmal überarbeitet werden, dann wäre, glaube ich, die Antwort dann die zutreffende in der Cover-Note, das wäre irgendwie dann, was weiß ich, die Alternative 2, man macht mehr tatsächlich inhaltlich mehr, dann ist es ein Practice-Statement mit mehr Beispielen. Oder Alternative 1, man lässt den Text so, wie er jetzt ist und veröffentlicht es dann als Educational Material. Weil
also ich habe hinten in den einzelnen Antworten zu den einzelnen Fragen gibt es eine Formulierung, die dann in der Tat aber nochmal darauf hinaus.
To provide illustrative examples und sowas hatten Sie geschrieben.
Naja, nein, ich hatte dann geschrieben, also oder wir hatten uns darauf geeinigt, das heißt, wenn Klarstellungen vorgenommen werden sollten, beziehungsweise neue Konzepte eingeführt werden, dann müssten die ja eigentlich nicht Practice-Statement und auch nicht Education and Guidance sein.
Sondern in Standard, aber das muss dann auch vorne rein, aber das würde ich dann im Cover-Letter nennen. Irgendwie, dass man vorne, das gibt irgendwie verschiedene Möglichkeiten, wie man mit dem, weil wir können ja vorne nicht sagen, es soll educational sein und hinten wünschen wir uns dann Ergänzung vom Standard. Das ist irgendwie.
Also so wie ich verstanden habe, war der Fachausschuss schon in der Ansicht, dass man so eine Art gebundenes Sammelwerk mit Aussagen zur Wesentlichkeit schon für sinnvoll erachtet. Und das wäre eigentlich generell zu unterstützen. Aber wenn es dann eben darüber hinausgeht und man eben dann neue Klarstellungen betreiben würde, die müsste man dann sozusagen noch in Ergänzung dazu dann in die einzelnen Standards einpflegen. Also so hatte ich den Fachausschuss verstanden. Also er würde grundsätzlich das unterstützen, auch grundsätzlich so ein Werk, einen Educational Guidance zu haben für diese Sachverhalt. Aber eben wenn es halt, wenn der ISB darüber hinausgeht und Klarstellungen betreiben möchte, dann müssten die in den Standard hinein.
Dann würde ich das vielleicht in einem Text hier vorne noch kurz erwähnen, vielleicht ein oder zwei Sätze, wenn der ISB sich doch entscheiden sollte, mehr zu machen, dass das dann in den Standard, in die Application Guidance oder so reinkommt.
Sehen das andere Mitglieder auch so?
Ich frage mich gerade, wie man den Unterschied. Also eigentlich würde ich jetzt mal sagen, Educational Guidance oder Practice Statement, wie immer das Ding genannt wird, ist mir eigentlich Schnuppe. Aber wenn wir jetzt sagen, Klarstellungen bitte nicht da rein, sondern in den Standard, was soll das dann noch? Ich meine, wir haben unsere Kritik ist ja insbesondere, das bringt fast kaum jemanden weiter. Ich meine, Sie haben es am Anfang ja so schön formuliert, also eigentlich verstehen es alle, aber trotzdem finden wir, da sind some potential benefits. Ich weiß zwar nicht genau welche, aber sagen wir mal, ich habe alles an einem Ort. Ich muss nicht fünfmal blättern, das ist vielleicht dann der Benefit. Ich weiß noch, bei uns im Comment Letter haben wir auch mal gesagt, da sind einige Sachen drin, die gehen eigentlich über den Standard hinaus, die müsst ihr mal alle rausnehmen. Jetzt ist die Frage ja wieder die, kennen wir auch beim DRSC, aber es geht über den Standard hinaus und was ist Klarstellung, Auswählung oder wie auch immer. Wenn wir natürlich jetzt sagen, jede, das ist schwer abzugrenzen, und wenn wir sagen, jede Klarstellung bitte auch raus, dann wird das letzte bisschen Hilfe, dass das Ganze hier vielleicht bringt, ja auch noch rausgenommen. Also ich hätte ein Problem mit Sachen, wo man klar sagen kann, die gehen über den Standard hinaus. Da wird irgendwas verlangt, was im Standard nicht drin steht. Dann, das hatten wir ja auch geschrieben, dann haben wir natürlich insbesondere ein Thema mit dem Satz Compliance with IFRS und so weiter. Es ist halt jetzt schwer, also wenn es nur Klarstellungen sind, dann hätte ich jetzt kein Problem damit, wenn sie drin bleiben. Wenn es natürlich etwas ist, wo man klar sagt, das sind Sachen, die eindeutig über den Standard hinausgehen, die müsste man, glaube ich, komplett dann raus.
Aber das ist relativ,
man die jetzt unterscheidet.
Das ist schwer zu identifizieren eben, weil die Aussagen im Standard ja meistens etwas generisch sind so. Und, aber ich glaube, ich hätte auch kein Problem damit, wenn in Educational Material Beispiele drin sind. Also ich glaube, das kann man schon durch Beispiele unterlegen und das immer noch Educational nennen. Also ich würde eher davon absehen, jetzt zu sagen, okay, das hat jetzt eine andere Qualität und das schaffe ich jetzt dahin und zerpflücke das wieder. Also das wäre mir, glaube ich, schon lieber, wenn das ein Dokument bleibt.
Also der Punkt, warum wir uns ja in erster Linie gegen das Practice-Statement ausgeschlossen haben, war, dass wir eigentlich keine harte Verlautbarung des ISB haben wollten. ja, sondern gesagt haben, es gibt ein pervasive principle, das kann ich nicht irgendwie qualifizieren. Deswegen bitte keine Zusatzverlautbarung. Wenn ihr irgendwas meint, daran ändern zu müssen, dann bitte im Standard. Und ansonsten bitte irgendwo sonst, und dann schien uns Educational Material das Sinnvollste zu sein. Das war ja der Hintergrund, den wir dort hatten. So, jetzt muss man nur aufpassen, dass tatsächlich nicht im Education Material etwas drinsteht, was tatsächlich eher Standardsetzungscharakter hat. Und ich würde dir zustimmen, das ist wahrscheinlich tatsächlich schwer. Denn das, was für den einen eine Klarstellung eines sowieso längst eindeutigen Sachverhaltes ist, ist für den anderen vielleicht schon fast ein Change in Accounting Policy. Ja, ja, nie so gemacht. Ja, also das ist beinhaltet eine Wertung, aber das kann man den Leuten wahrscheinlich nicht abnehmen. Das können wir ja, sehen wir ja bei dem TRG-Prozess, wo wir im Grunde genommen auch gesagt haben, das ist ja auch nicht verpflichtend. Und trotzdem stellen wir fest, oh, das ist wieder doch eine Änderung, ja, ein Eingriff. Also ich glaube, auch in der Abwägung ist es wahrscheinlich am klarsten im Grunde sich bei diesem Argument einfach nur darauf zu stützen, zu sagen, also da das eben ein pervasive principle ist, sind wir der Meinung, dass es jetzt nicht in einer separaten Veröffentlichungsform des IASB laufen sollte, sondern eben separat unter der Learning Initiative oder Education Initiative heißt die.
Dann würde ich jetzt zur Frage 1 gehen, wurde es gerade ja schon andiskutiert, die Frage nach dem Format, wie soll das Ganze aussehen? Also ich hatte jetzt hier nochmal eingefügt, eben auf Basis der Diskussion in der letzten Sitzung, eben das Beispiel der IFRS 13 Lehrmaterialien, die man vom IASB auch entwickelt hat und auch veröffentlicht hat, aber eben klassischerweise nicht im Bound Volume Part B, also im zweiten Teil auftauchen, aber auch aktualisiert wurden, also und es sich bei diesen Lehrmaterial ja auch um sozusagen Application of Principles, die letztendlich im IFRS 13 verankert sind. Also ich dachte, hier ist vielleicht der Bezug eben ganz gut gewählt zu dem IFRS 13 als klassische oder als gute Veranschaulichung, was der Fachausschuss denkt, wie es sinnvoll ist, das Format am besten zu wählen. Ansonsten jetzt die Frage an den Fachausschuss, sieht er für die Frage 1, insbesondere auch 1a und 1b, Änderungs- oder Ergänzungsbedarf?
Ich habe über den Punkt von 1a mit dem Verweis auf IFRS 13 und das zugehörige Lernmaterial nochmal nachgedacht. Also ich würde mich nicht dagegen stemmen. Ich glaube, so ganz hundertprozentig funktioniert der Verweis nicht, weil IFRS 13 ein Methodenstandard ist und Materiality ein pervasive principle ist. Das wäre ein bisschen anders, wenn ich sage, ich hätte jetzt einen Standard, in dem im Grunde genommen der IASB beschreibt, wie dieses pervasive principle zur Anwendung kommen sollte. Und dann mache ich Lernmaterialien dazu. Warum ist mir das wichtig? Bevor IFRS 13 rauskam, hatten wir ja nur ein paar Leitlinien in IAS 39. Dann kam die Financial Crisis Advisory Group und hat diese Leitlinien, die jetzt im Prinzip dann zu diesen Lernmaterialien wurden, entwickelt. Als man dann in der Folge IFRS 13 entwickelt hat, hat der Board damals gesagt, Mensch, einiges, was die an Material entwickelt haben, das ist aber wirklich gut und das ist eigentlich auch nicht nur explanatory, sondern das geht schon darüber hinaus, das nehmen wir mit rein in den Standard. Und nur der Rest, der praktisch nicht übernommen wurde, der ist dann Teil dieses Lernmaterials geworden. Sodass, wenn wir jetzt sagen, wir wollen gerade vermeiden, dass es eine Ambiguität geben könnte, was gehört in einen Standard, was gehört in eine sonstige Verlautbarung, vielleicht genau diese Materialien damals nicht diesen Weg gegangen sind. Denn damals hat man wirklich das reine Zusatzmaterial aufgespalten, hat einen Teil mit in den Standard genommen und einen Teil halt separat gelassen. Das wäre aber eher aus der Historie kommend, wenn wir hier nur den Status quo beschreiben wollen, es gibt Lernmaterialien und die veranschaulichen einen Standard, dann ist die Aussage natürlich zutreffend und dann finde ich es auch okay.
Ich habe es auch deshalb mit aufgenommen, weil wenn man jetzt dieses Educational Guidance zu IFRS 13 liest, dann wird es eben auch eingeführt mit Application of Principles that exist in IFRS 13. Also der Wortlaut ist so gewählt, das heißt eigentlich, schon vom Wortlaut ist es eigentlich ja fast identisch zu dem, weil man hat ja auch hier für das Practice Statement eben die Application of Materiality Und in dem IFS 13 Material hat man eben auch Application of Principles that exist in IFS 14. Also in dem Sinne, beide sind halt sozusagen Anwendungs- oder ja, Materialien, die halt die Anwendung helfen oder unterstützen sollen bei der Anwendung der Prinzipien, die hier verankert sind. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht, dass das vielleicht bei IFS 13 eine andere Geschichte war, historisch gesehen. Aber ich dachte halt, es trifft relativ gut die Umschreibung, die der Fachausschuss beschrieben hatte, nicht im Bound Volume und auch keine letztendlich Statement, dass man eben dieses Lehrmaterial nicht anwenden muss, um Compliance zu erzielen. Die zweite Frage, die Illustrative Examples, hier wäre jetzt auch meine Frage, denken Sie, das, was hier steht, ist ausreichend oder würden Sie sozusagen noch einige andere Beispiele hinzufügen, wo man sagt, also die sind auf jeden Fall noch nicht enthalten und sollten noch ergänzt werden. Also die wesentliche Änderung hier besteht insbesondere dahingehend, dass man eben hier nochmal darauf verweist, dass es eben gerade für die Feststellung, wann ein wesentlicher Fehler vorliegt, dass man hier gewisse Literatur für US GAAP findet und die in aller Regel auch immer herangezogen werden für die IFRS-Bilanzierung. Und ist eben die Frage, weil eben der Scope des Practice Statements sehr weit ist, ne? Weil man ist ja beim ISB ursprünglich gestartet mit Disclosures, also nur mit Anhangsangaben, und hat dann aber letztendlich den Scope eigentlich komplett ausgeweitet, eben auch auf Ansatz und Bewertung und eben auch auf Fehlerfeststellung. Und deshalb hier vor dem Hintergrund, wenn es bei dem Scope bleibt, dann sollte eigentlich der ISB sich auch Gedanken machen, ob das nicht auch sinnvolle Informationen sind für ein Practice Statement. Wobei ich persönlich hier auch sagen würde, wenn das aufgenommen werden würde, diese zwei zum Beispiel, oder die Diskussion mit den zwei Ansätzen, Rollover und Iron Curtain, dann könnte man sich auch überlegen, ist das dann eher etwas, was in IAS 8 hineingehört, weil man ja doch dann in etwa zwei Ansätze relativ klar umschreibt und dann eben auch eine gewisse ja, Gewichtung oder Bedeutung auch diesen beiden Ansätzen gibt für die IFRS-Rechnungslegung, die es so rein literaturmäßig vom ISB-Seiten überhaupt nicht gibt. Deshalb meine Frage, sehen Sie jetzt noch Ergänzungsbedarf, beziehungsweise mit den Ergänzungen, ist das so stimmig?
Ich mit dem hinteren Teil, mit dem US GAAP-Verweis, habe ich kein Problem. Ich habe vorne ein gewisses Störgefühl mit der Aussage, mit den Beispielen. Ich stimme natürlich zu, dass Beispiele gut sind und helfen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jedem Beispiel, was jetzt drin ist, zustimme, was da drin steht. Also da, ich glaube, insbesondere, wir haben lange diskutiert bei uns zu diesem Beispiel mit der Discount Rate. Das ist irgendwie dieses Textziffer 79. Da werden wir ein bisschen unsicher, ob das stimmt, was da steht. Oder ob das so sein soll. Da steht ja drin, a deliberate choice by management to use an inappropriate discount rate would be material. Also wenn ich nicht abzinse, dann ist das vertretbar aus Wesentlichkeitsgründen. Wenn ich aber irgendeine discount rate festlege, also wenn ich einmal in Discounting drin bin und das ist nicht die richtige discount rate, dann ist das immer ein materieller Fehler. Es kann aber auch sein, dass ich aus Vereinfachungsgründen halt einfach nehme ich den Effektivzins oder den Nominalzins und die Abweichung ist nicht wesentlich, aber dann, wenn ich den Nominalzins genommen habe, könnte man das so lesen, bin ich schon direkt in der Fehlerbilanzierung. Da ist, finde ich, ein bisschen schwierig. Also das Beispiel kann man auch anders lesen. Und wenn man das anders lesen kann, oder wir das vielleicht anders lesen müssten, könnte das... das sind so manche Beispiele, die sind sehr kurz geworden. Das kann man natürlich dann wieder im Sinnzusammenhang versuchen zu lesen. Aber wenn man das so liest, dann ist dieses Beispiel in Texte von 79 könnte ein Problem sein.
Aber Sie bezogen sich jetzt auf den Paragraphen 79.
Ja.
Das, was Sie als Bedenken jetzt angemerkt haben, dachte ich eben, dass das durch den Vorparagraphen etwas aufgehoben wird im Generellen, weil aus meiner Sicht sagt man ja im Paragraph 78, dass man eben, wenn das Management eben bewusst Entscheidungen trifft, um nicht einen Standard anzuwenden, dann ist es aber trotzdem, wenn man eben letztendlich das vor dem Hintergrund sieht, dass es eben die Effekte als nicht wesentlich beurteilt werden, dann trotzdem adäquat.
Ja, aber in 79 liest es sich anders.
müsste man
da ist sagen. Irgendwie ein Widerspruch, ne? Also da fehlt irgendwie.
Das könnte man aufnehmen, aber dann eher vielleicht unter die Frage 3, wo man dann eben sagt, also mit welchen Formulierungen würde man sich nicht einverstanden.
Wie auch immer, die Eingangsfrage in Frage 2 lautet ja, ob die Beispiele hilfreich sind. Da muss man sagen, natürlich nur, wenn sie keine Zweifelsfragen ja, oder Widersprüche aufwerfen. Also dann ein Beispiel, was zu einem Widerspruch führt, da halte ich jetzt nicht für
hilfreich. Aber gut, es ist schon ein Unterschied, ob jetzt aus Praktikabilitätsgründen irgendein Zinssatz genommen wird oder mit der Absicht, die Liability zu reduzieren.
Oh, unbestritten.
Und letzteres ist ja quasi Voraussetzung für diesen Fall.
Aber nur, wenn man das im Zusammenhang mit Textziffer 78 liest. Wenn man jetzt Textziffer 79 ganz für sich alleine liest, liest sich das anders.
Ja gut, oder 79b steht in order to reduce the amount of the liability. Also ich habe das schon so als intentionally misstated verstanden. Und ja, nicht aus Praktikabilitätserwägung heraus. Da ist schon ein anderer Schlag da drin.
Also da oben sind zwei Beispiele und dann kommt das Prinzip. Also ich sag nur, dass die Formulierung ist nicht ganz hilfreich an.
Also ich kann das gerne mit aufnehmen, wenn man sagt, also das muss noch etwas mal geschärft werden.
Sagen wir mal so, also ich glaube, es ist an der Stelle wirklich wichtig, dass man das in dem gesamten Kontext liest. Also wenn ich mir 79b angucke, wo drin steht, Management is deliberately choosing to use an inappropriate discount rate to, in order to reduce the amount of the liability, dann ist es ja nicht deine Erleichterungserwägung, sondern das ist dann gezielt praktisch eine Einflussnahme des abzubildenden Ergebnisses. Da könnte man zwar immer noch fragen, ja gut, aber dann doch wohl nur dann, wenn das auch materiell ins Gewicht fällt. Das würde man mir jetzt wahrscheinlich sagen, ja. Das wird jetzt hier unterstellt, dass das der Fall ist. Ich denke, wir können ja darauf aufmerksam machen, dass man sich überlegen sollte, ob 79 so ganz clever gewordet ist. Es ergibt sich aus dem Kontext, wenn man 78 liest, was gemeint ist. Aber dann stellt sich die Frage, brauche ich 79 dann eigentlich noch? Oder steht eigentlich in 78 nicht sowieso schon alles drin?
Wissentlich irgendetwas macht, um damit materiell irgendwie oder wesentlich irgendeine Rückstellung zu kürzen. Danke für das Beispiel, wäre ich nie darauf gekommen. Ich meine, es steht sogar im IS 8 irgendwo, ich habe es jetzt nicht gefunden, es steht ja auch irgendwo dran, wenn ihr Intention, also irgendwo was herbeiführen wollt, indem ihr irgendwas macht. Steht alles schon im IS 8 drin.
Ja gut,
ich glaube, das ist am Ende rettet den Regenwald, bitte da hier bloß keine Druckfahrt oder sonst was aus diesem Ding hier machen, weil das sowas von. Wir gehen meiner Ansicht nach, gehen wir mit dem ganzen Ding immer noch viel zu gut um in unserem Commentletter. Ich finde den Satz besonders gut, ja, man sagt, also eigentlich können die Leute damit umgehen, aber wir sehen noch Potential Benefits, nur wir kommen ja nie zu irgendwelchen Potential Benefits, ja, nur weil es in unserem Commentletter sind. Wo sind die denn?
Also für mich schon, dass das vom ISB mal eingeschlossenes Dokument dazu kommt, sonst schreiben Regulatoren dazu und sonst wer, der sich berufen fühlt, aber das ist irgendwo alles Sekundärliteratur, in der das quasi diskutiert wird. Also ja,
du hast doch im IS 8, ist doch alles, steht da alles drin, nur Materiality.
Ja, hier ist es ein bisschen angereichert, also
gut, wenn dir das hilft, diese Beispiele, wie das gerade.
Aber es stimmt schon, was der Christoph gerade sagt. Ich meine, erstmal so hat Sheen hat es ja schon fast auf die eigene Fahne geschrieben, was zu Materiality oder sowas zu veröffentlichen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir lieber noch so ein Papier lieber, wo ich dann nachher sage, ja lieber erstmal, jetzt kannst du nichts mehr schreiben, gibt da schon was. Wenn die da anfangen zu diskutieren, ob das für sie hilfreich ist oder nicht, ist das schon wieder was anderes. Also von daher, der Bedarf ist da und dass das ISB ehrlicherweise bei den Beispielen nicht über das Niveau hinausgehen kann, bin mir sogar nicht sicher, ob ich nicht sogar froh drüber bin, um ganz ehrlich zu sein. Von daher, ich kann den Punkt verstehen, Guido, und von mir aus bräuchte ich das Ding auch nicht, aber wenn es kommt, werde ich auch nicht sterben.
Ja, ich auch nicht.
Also,
ich nehme wieder ein bisschen Platz in meinem Buch.
Ich stelle mir ja gerade vor, sagen wir mal, wie du die Prinzipien auslegst von ISAPT, und siehst und liest mit deiner Erfahrung, mit deiner jahrelangen Erfahrung. Und dann gibt es auf der anderen Seite irgendwie kleinere IFRS-Anwender, die, ja, worauf verlassen die sich?
Und kleine Prüfer.
Ja, und genau, und kleine, und kleine Prüfer, die irgendwann vor Jahrzehnten mal das Wirtschaftsprüferexamen gemacht haben. Und insofern als Kompendium, als Ideenanreicherer, und dafür ist es ja Educational Material, es hat ja keinen gehobenen Stellenwert. Da bin ich auch der Auffassung von Nikolaus, lieber dort, als andere dann das Fahrwasser zu überlassen. Und im Notfall kann man an den Stellen auch immer noch nachschärfen, weil nirgendwo steht, dass ich Educational Material im Bedarfsfall nicht erweitern, nicht umfassender machen kann in Bezug auf die Thematiken, die dann vielleicht scheinbar doch brennen, bevor das irgendwelche Regulatoren tun, und zwar in eine Richtung, die dann vielleicht wieder nur für Europa oder wo, für wen auch immer gilt.
Es wäre schön, wenn das am Ende das Resultat wäre, aber wenn ich Guidance habe, die nichts Neues bringt, dann sage ich dann auf einmal, dann werden die Regulatoren in Zukunft stillhalten, weil ja jetzt alles geklärt ist. Ist doch.
Ich glaube, das ist doch der Kompromiss gewesen, dass wir das loben, damit wir jetzt nicht das Ding total verteufeln. Also ich meine, das war ja, glaube ich, wir wollten jetzt ja nicht schreiben, vielen Dank für eure Mühen, aber das ist Sätzen 6.
Ich glaube, der wichtigste Satz in unserem ganzen Comment-Letter ist der, dass wir sagen, wartet doch noch ein bisschen, wenn ihr euch mit der Definition von Materiality auseinandersetzt, und parkt das Ding erstmal, vielleicht könnt ihr es am Ende nochmal komplett neu schreiben, wenn ihr Materiality anders definiert habt. Das ist der wichtigste Satz in unserem Kommentar.
Aber so steht es nicht drin, dass sie es nochmal neu schreiben sollen, sondern.
Ach so. Ja, aber wenn ich die Definition neu habe von Materiality, dann nehme ich das hier, das sagt ja nur zwei Dinge. Entweder ist das sowas von aussagelos, dass ich jede Definition von Materiality drunter packen kann, egal ob ich sie ändere oder nicht. Oder ich bringe hier Sachen rein, die mit der Definition am Ende nicht mehr passen. Also ich. Wenn wir sagen, wartet doch mal mit der auf die neue Definition von Materiality, sagen wir da nicht gleichzeitig, dann haltet das Ding doch erstmal zurück und wartet ab, ob es dann überhaupt noch passt. Sonst müssen wir ja nicht sagen, wartet auf die Ende.
Naja, das Problem ist halt, dass der ISB hier aus meiner Sicht ein relativ unglückliches Händchen gewählt oder hat hinsichtlich der Abstimmung der einzelnen Projektaktivitäten, weil er zum einen ein Practice Statement nimmt und dann zur Wesentlichkeit etwas sagt, aber gleichzeitig in einem anderen Projekt nochmal eine Änderung der Definition von Wesentlichkeit sozusagen vorschlägt. So wie es jetzt in der Stellungnahme formuliert ist, ist es eigentlich so, dass man sagt, bevor dieses Practice Statement finalisiert werden sollte, bitte wartet erstmal das erste Feedback zum Diskussionspapier ab. Wenn sich da Zustimmung zu der neuen Definition ergeben sollte, dann müsste man natürlich von ISB-Seiten auch überlegen, ob das sozusagen noch mehr in dem Practice Statement geschärft wird oder ob aus ISB-Sicht das eigentlich schon jetzt verankert ist. Ich könnte mir vorstellen, auch mit Kenntnis der entsprechenden ISB-Staff-Personen, dass sie sagen, ja, das, was wir da in der neuen Definition vorschlagen, ist eigentlich schon in dem Practice Statement schon de facto enthalten. Ja, also, weil eben es letztendlich eine Klarstellung sein soll, dass letztendlich die Überlagerung von wichtigen oder von wesentlichen Informationen durch unwesentliche Informationen eben auch an die Wesentlichkeit unterlaufen kann. Aber das sind ja eigentlich schon Änderungen, die man auch schon damals in IS-1 jetzt durch kurzfristige Anpassungen mit eingepflegt hat. Also so richtig, glaube ich, eine große Auswirkung aus den Vorschlägen jetzt im Diskussionspapier zu dem Prince of Disclosure-Projekt mit der neuen Definition weiß ich nicht, ob da wirklich so viel Neues kommt. Also ich glaube, da ist eigentlich schon sehr viel Konsens, dass das eigentlich, zumindest aus meiner Sicht, eigentlich schon jetzt gut verbacken ist, was im IS-1 steht, mit den neuen Änderungen. Ansonsten gibt es jetzt noch Anmerkungen zu Frage 2. Ich habe jetzt also jetzt konkret mitgenommen, dass Sie jetzt eigentlich zu Frage 2 trotzdem sagen würden, also ist in dem Sinne okay. Frage 3 ist jetzt eigentlich fast ähnlich wie die Frage 2. nur eben konkreter gefragt, ob man ob man nochmal zusätzlichen Inhalt mit einfügen sollte. Das haben wir eigentlich auch jetzt schon mit Verweis auf die Frage 2 dann beantwortet. Die Frage ist dann eben auch bei klein b, ob man letztendlich den Guidance als verständlich erachtet für den für den Anwender, der halt eben ein reasonable level of business and accounting knowledge besitzt. Und da wird ja eben auch schon in der Antwort vom Fachausschuss darauf verwiesen, dass man denkt, ja, also das ist zwar verständlich, aber steht eh alles schon de facto in den IAS 1 und IAS 8 drin. Bei klein c hat man hier sich konkret auf dieses Compliance Statement bezogen. Wo man sagt, also dieses Compliance Statement soll herausgenommen werden aus dem Practice Statement, wäre jetzt meine Frage, haben Sie noch andere Sachverhalte, wo Sie sagen, also das sollte definitiv geändert werden im Practice Statement, weil man so nicht dem zustimmen würde?
Ich möchte einen Satz gestrichen haben. Unter 3b, zweiter Absatz. For example, the guidance could be helpful for preparers in discussion with enforcement bodies as an additional point of reference. Weil wenn wir vorher sagen, das ist nur educational material und es wiederholt nur das, was im Standard drin ist, dann finde ich es jetzt schräg zu sagen, und das könnt ihr dann nutzen, um mit eurem Enforcer zu reden. Also wir sagen ja vorher, das bringt irgendwie nichts Neues, und dann hauen wir irgendwie mal so schlank raus in so als Beispiel, aber das könnt ihr nutzen, um mit eurem Enforcer zu diskutieren. Dann ist es irgendwie mehr als eine Wiederholung und bringt nichts Neues. Also da, den Satz würde ich einfach streichen. Ich finde nur, der passt nicht in unseren Kontext rein. Also der ist für mich irgendwie so ein Bruch im sonst roten Faden. Wir sagen, wir sind nett, wir sind freundlich, das liest sich alles gut, das ist schön nochmal zusammengefasst, ein Kompendium. Und dann aber auf einmal kommt, aber wenn ihr mit eurem Enforcer spricht, dann könnt ihr das nutzen. Also ein Kompendium kann ich dann auch nicht nutzen. Und vor allem sagen wir auch, das ist non-mandatory. Also irgendwie, den Satz würde ich einfach nur streichen. Meines Erachtens brauchen wir den auch nicht.
Dann würdest du den Rest des Absatzes laufen lassen. For example, the guidance might also be helpful, or might be helpful in reminding preparers.
Genau, genau, ja. Genau. Ich finde nur, der Einschub passt nicht.
Ja. Ich habe kein Problem mit. Christoph, okay. Roman, genicken. Dann machen wir das so. Gut.
Ja, klein d, also die Frage, ob man jetzt gewisse Paragraphen und Abschnitte als nicht notwendig erachtet, hat man meines Erachtens auch schon diskutiert. Die Antwort sehen Sie ja auch dann auch zu klein e. Die Frage, ob der Guidance, also diese Leitlinien, ob die auch mit irgendwo rechtlich nationalen Anforderungen in Konflikt stehen könnten, war auch vom Fachausschuss verneint worden, dass man hier kein Konfliktpotenzial sieht. Gibt es da jetzt noch Ergänzungen zu klein d und e?
Nur als Information, in den USA hat es einen Sturm der Entrüstung gegeben von der Investorenseite, weil der FASB unlängst vorgeschlagen hat, sein Wesentlichkeitskonzept zu ändern und die Schwelle, wann etwas als wesentlich eingestuft wird, zu erhöhen. Das heißt, die hatten am Anfang die gleiche Formulierung wie der IASB, wo man sagt, also Wesentlichkeit liegt dann vor, wenn Entscheidungen beeinflusst werden könnten. Und jetzt würden sie das ändern auf würden. Das heißt, ich muss praktisch schon einen handfesten Nachweis dafür haben, dass da wirklich jemand auf diesem Trip ist. Und daraufhin sind die Investorenverbände Sturm gelaufen beim FASB und haben gesagt, also wenn das kommt, dann droht der Untergang des Abendlandes. Wir befürchten, dass uns vielfach Informationen vorenthalten werden, eben weil die Schwelle dann deutlich nach oben gesetzt wird und eigentlich sinnvolle Dinge dann außen vor bleiben. Entsprechende Entrüstung habe ich hier weder vernommen, noch habe ich beim IASB irgendwie vernommen, dass man sich hier anders aufstellen würde und dann diese Wesentlichkeitsdefinition nochmal rangehen würde, also abgesehen jetzt vom Bordpapier her. Aber wir haben bei EFRAG ja auch die Abfrage gemacht, gibt es irgendwo nationale Gerichte, die hier irgendwo was gesagt haben, uns ist da nichts bekannt. Also wir wüssten auch nicht, dass der Europäische Gerichtshof sich mit dem Thema Materiality mal irgendwo befasst hat.
Frage 4. Zum Zeitablauf des Projektes wird hier die Frage gestellt, wie man aus Constituents-Sicht letztendlich die Finalisierung des Practice Statement schaffen sollte. Hier die Sichtweise eigentlich, die hat es vorhin schon mal erwähnt, die Hauptaussage ist eigentlich zentraler Punkt, dass man eben doch erstmal warten sollte auf das erste Feedback hinsichtlich dieses Diskussionspapiers von dem Principle of Disclosure Projekt, weil ja zwei, drei Sachen in dem Diskussionspapier zur Diskussion gestellt werden, die aus meiner Sicht eigentlich schon als gegeben hier in dem Practice Statement auch mit aufgenommen wurden, die Erläuterung eben, was sind Primary Financial Statements versus Notes. Das ist ja auch eine Abgrenzung, die man in den Principle of Disclosure Diskussionspapieren nochmal diskutieren möchte, ob der ISB ein Verständnis hier entwickelt hat und das so auch von den Leuten übernommen wird und ähnlich gesehen wird. Oder gibt es da andere Ansichten, was Primary Financial Statements darstellen sollen? Die andere Sache ist eben, hatte bereits erwähnt, die Frage nach der Definitionsanpassung. Und ein wichtiger Punkt ist ja auch, das meines Erachtens noch nicht richtig Berücksichtigung oder Beachtung gefunden hat, die Tatsache, dass der ISB ja auch in dem Diskussionspapier vorschlagen möchte, dass er so eine Art Zweiteilung von Anhangsangaben einführt. Also Zweiteilung in dem Sinn, dass er sagt, also es gibt so eine Core Disclosures und es gibt dann eben noch diese ergänzenden Disclosures, also so ein Two-Tier-Disclosure-Ansatz, wo man sich auch fragen muss, wenn man jetzt fragt, okay, man hat jetzt zwei Klassen von Anhangsangaben, würde letztendlich ja auch wieder auf eine Beurteilung der Wesentlichkeit hinauslaufen, weil das war ja auch damals im Disclosure Framework Projekt diskutiert worden, ob man eben verschiedene Arten oder Kategorien von Anhangsangaben entwickeln sollte und wurde ja damals eben auch als Rückmeldung an EFRAG die Bedenken geäußert, dass wenn man eben so eine Art Multiple-Tier-Disclosure, also mehrere Kategorien von Anhangsangaben einführt, dass man hier gleichzeitig eben auch mehrere Kategorien von Wesentlichkeit einführt. Und auch hier eben etwas vorsichtige Rückmeldung an den ISB, dass er erstmal abwarten sollte, weil wenn das breite Zustimmung finden sollte, dass man eben Kernangaben und dann eher erweiterte Angaben hat, dann ist eben auch die Frage, wie passt das mit Wesentlichkeit zusammen oder müsste es dann eben zwei Wesentlichkeitsgrenzen oder unterschiedliche Wesentlichkeitsgrenzen geben für diesen Ansatz. Also in dem Sinne, zentrale Aussage ist die, abwarten erst das Feedback und wenn Sie mich jetzt fragen, was das eigentlich formuliert heißt in dem Zeitablauf, das wäre so bis Ende 2016, weil ich glaube, bis Ende 2016 hätte dann auch der ISB in aller Regel dann seine ersten Rückmeldungen oder die wesentlichen Rückmeldungen zu dem Diskussionspapier zurück, um dann letztendlich auch in dem Practice Statement weiter voranzuschreiben bzw. sogar zu finalisieren. Also ich vermute mal, die Rückmeldungen zum Diskussionspapier sind so gegen Ende 2016 abgeschlossen. So damit sie auch ein Zeitgefühl bekommen, wo man jetzt sozusagen mit der Wortwahl jetzt hier zeitlich stehen würde. Und dann zu der Frage 5, gibt es noch irgendwelche anderen Punkte, die man sozusagen mit aufnehmen sollte? Und hier noch einen Punkt aufgenommen, der auch schon oft im Fachausschuss diskutiert wurde und auch von vielen Constituents im Vorfeld auch immer wieder angebracht wird, ist eben die Frage, gibt es nicht auch schon in der Wortwahl, also in der Terminologie für gewisse Anforderungen schon Meinungsunterschiede oder Probleme in der Verständnis, warum man halt bei gewissen Sachen eben nochmal betont, dass etwas signifikant sein muss, um letztendlich angegeben zu werden oder letztendlich eine Angabe nur dann gemacht werden muss, wenn sie signifikant ist und steht es dann nicht eigentlich im Widerspruch mit dem, Wesentlichkeitsgrundsatz, dass man eigentlich grundsätzlich immer nur Angaben machen muss, wenn sie sowieso wesentlich sind. Also hier eher auch eine Frage an den ISB gerichtet. Ist er sich bewusst, wenn er wirklich solche Worte wählt wie significant, dass es dann wirklich auch vielleicht zu einer Art Missverständnis führen kann, wie eben der Wesentlichkeitsgrundsatz angewendet werden muss? Also das ist noch ein kleiner Punkt, den man hier unter Frage 5 angebracht hat. Ansonsten wäre meine Frage, würden Sie nach Ergänzungsbedarf sehen für Frage 5?
Ich würde nur überlegen, ob wir das konkrete Beispiel mit IS 7 rausnehmen, was Significance natürlich an allen möglichen Ecken irgendwo vorkommt. Denn wenn man das Problem dann weiter aufzäumt, müsste man oder aufdröselt, würde man wahrscheinlich feststellen, dass auch der Ausdruck Significant sich nicht wie ein roter Faden durchzieht. Das heißt, Significant in IFRS 9 bedeutet was anderes als Significant zum Beispiel in IAS 28. Ja, also auf den Konflikt hinzuweisen und zu sagen, mal verwendet ihr Significant, mal Material, seid ihr euch wirklich im Klaren, dass ihr immer dasselbe meint? Ich wäre jetzt fast so weit zu sagen, jetzt könnte man Predominant auch noch mit einfügen, ja, denn EFRAG hat am Freitag eine Diskussion gehabt, genau dazu, und hat gesagt, also irgendwie regulated entities with material and a material amount of insurance contracts, ja, und da kam Steve dann dazwischen und sagte, Moment mal, also material ist ja wohl eine sehr, sehr viel weiter unten hängende Schwelle. Das war eher so das Umgangssprachliche, ja, also ein wesentliches Zeugs da, ja, also bedeutend. Ich denke überhaupt, diese Frage der Modifier müsste man sich wahrscheinlich mal tatsächlich überlegen. Und die Abgrenzung zur Significance, die halte ich schon für sinnvoll. Ich würde aber wahrscheinlich hier anregen, das Beispiel, den direkten Verweis auf IAS 7 rauszunehmen, sondern einfach nur auf den Clash der Nomenklatur hinzuweisen.
Für das Zustimmung.
Und gegebenenfalls noch ergänzen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Overall Materiality und standardspezifischer Wesentlichkeit. Wenn wir jetzt IFRS 16 nachher oder morgen diskutieren, da finden wir jetzt auf einmal eine Transaktionswesentlichkeit. Es gibt Transaktionswesentlichkeit, es gibt Wesentlichkeit für die Financial Statements als Ganzes.
Hast du wirklich bei IAS 16 würdest du das als Transaktionswesentlichkeit nehmen? Denn da würdest du ja eigentlich sagen, dass die 5000 sind ja keine Wesentlichkeitsschwelle, sondern es ist einfach eine harte Vorschrift. Das ist ja das Problem, dass der FASB genau deswegen diese 5000 nicht mitgegangen ist, weil er sagt, diese Transaktionsgrenze kann oberhalb der Materiality-Schwelle sein.
Ja, kommt in der Multiplikation ist dann
genau.
Für die Financial Statement als Ganzes wesentlich. Nur die Transaktions. Genau. Ist das nicht eine Wesentlichkeitsschwelle für die Transaktion?
Ich aber denke, die 5000 sind auch nicht festgeschrieben, glaube ich.
Ja, als Richtgröße, aber das ist so schnell, ja, die stehen so schnell in den Accounting Policies drin,
ja.
So schnell können wir gar nicht A sagen.
Ja. Ja gut, bei manchen steht vielleicht dann 10.000 drin, aber...
vielleicht eine Ergänzung dazu. Ich hatte das Beispiel deshalb gewählt, weil ich glaube, beim ISB macht man immer noch eine Unterscheidung zwischen den Wörtern Material und Significant, wenn man es im Kontext von Bewertung und Ansatz sieht. Weil ich denke, das ist beim ISB immer noch eine Trennung zwischen dem und wenn man eben jetzt hier wie bei dem Beispiel, wo man sich wirklich auf eine Disclosure bezieht, wo man sagt, also da muss aber die Kassen und, ne, und Zahlungsmittel-Äquivalente, die man sozusagen nicht verfügbar hat, die müssen significant sein. Also das ist ein Beispiel, wo wirklich significant im Kontext von Disclosure gewählt wird, weil man hat meines Erachtens beim ISB auch sehr oft eben das Wort significant material, aber eben nicht im Kontext von Disclosure. Aber das wäre sozusagen, wenn ich das so richtig verstehe, wäre das so ein allgemeines Bedenken, dass man halt beim ISB sehr lax mit den Wörtern umgeht und das nicht nur auf Disclosure bezogen.
Ja, das ist genau der Punkt. Ich hatte ja vorhin das Beispiel mit IFRS 9 gebracht, was wir hier im Ausschuss auch lange diskutiert haben, als es um die Frage geht, ab wann ist eigentlich eine Reclassification vorzunehmen? Und da heißt es irgendwie, wenn ein Unternehmen ein significant amount an Zeugs verkauft. Und die Frage war, was genau heißt significant? Ist significant 20%, so im Sinne von significant influence, ja, also von der Folge her gedacht, oder heißt das nur also ein bisschen mehr als wesentlich, oder was genau ist es eigentlich? Ja, also da ging es nicht so sehr darum zu sagen, wir beziehen uns auf Ansatz oder auf Klassifizierung oder auf Angaben, sondern einfach nur, seid euch im Klaren wegen der Wortwahl. Ich meine, wenn man da noch einen nachlegen will, kann man natürlich hinweisen auf das jüngste Forschungspapier der Koreaner und der Australier, ja, wo man sagt, also macht euch bitte auch noch Gedanken darüber, wie man das Ganze nachher eigentlich übersetzen soll.
Würde es dann Sinn machen, wenn man dann noch ergänzt, dass es eben auch eher ein Sachverhalt ist, der nicht für das Practice-Statement relevant ist, aber eben für den Review von Disclosures dann?
Zum Beispiel, genau, ja. Genau, denn das ist Housekeeping in der Tat.
Weitere Anmerkungen. Also der Entwurf hat nur 5 Fragen, deshalb werden wir jetzt am Ende, deshalb wäre jetzt meine Frage zum weiteren Vorgehen, wenn Sie jetzt keine weiteren Anmerkungen haben. Also ich denke mal, die Änderungen, die man jetzt hier einarbeiten müsste auf Basis der Diskussion, sind überschaubar. Wird es relativ zeitnah machen wollen. Ich weiß nicht, gibt es von Ihnen, Herr Barko, Vorschläge jetzt zeitlicher Präferenz?
Ich würde mal so fragen, möchtet ihr die Vorschläge, also die Überarbeitung noch mal sehen? Sagt ihr, das ist so marginal, also das Streichen, das kriegen wir auch alleine hin und das Ändern, also sagt einfach, was ihr wollt. Ja, wenn, weg damit.
Ja, gut, ich bin fein.
Ab dafür.
Sehr gut gemacht, danke.
Dann machen wir das bilateral, Herr Obst, und dann kriegen wir das noch vor meinem Abflug auf jeden Fall auf die Reihe. Super. Prima, vielen Dank. Dann sind wir damit jetzt wirklich sehr, sehr flott durchgekommen. Aber nach dem Dank von Herrn Obst kommt die schlechte Nachricht. Jetzt wird nachgesessen. Nein, wir haben gesagt, wir ziehen...